Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas.
Ich bin Anton. Hallo.
Es geht heute um Band 70 der Reihe Terra Fantasy.
Wow, so weit sind wir schon. Kaum zu glauben.
Die Dämonenkönigin von Gardner F. Fox. Kotar, der Schwertkrieger und seine Abenteuer.
Kotar, ja, ich bin Kotar-Fan. Eigentlich schon vom ersten Kotar-Abenteuer an, oder?
Das war doch so. Das war so, ja. Ich fand ihn am Anfang auch ganz okay und meine Liebe ist ein bisschen geschwunden.
Ja, ich bin ja immer noch total verblüfft, dass mir überhaupt gelungen ist, für einen Barbaren mich zum Fan zu entwickeln. Warum eigentlich fand ich den Kotar so toll?
Im Vergleich zu Brack, dem Barbaren, ist Kotar, der Schwertkrieger, natürlich also glänzend. Tolle Sache.
Nee, da war was anderes. Der Kotar, der hatte doch irgendwie keine Lust, ein Barbar zu sein. Nein, er hatte keine Lust auf Magie. Kotar hatte die Schnauze voll von der Magie. War doch so.
Ja, oder? Stimmt. Ist bei Conan übrigens auch so, aber für Conan-Geschichten hatte Terra Fantasy kein Geld. Das heißt, da gibt's keine. Aber der Conan ist auch sehr skeptisch, was Magie betrifft. Und wer Magie benutzt, nimmt auch kein gutes Ende und ist meist kein guter Mensch.
Jetzt weiß ich es wieder. Das hat mich so fasziniert. Was hat ein Barbar in einem Terra Fantasy-Roman verloren, der das ganze Setting für seltsam und überflüssig hält?
Dabei ist das Setting bei Kotar ja insofern ein bisschen ein besonderes, als es in einer fernen, fernen, fernen Zukunft spielt.
Ein Umstand, den ich nicht begreifen kann.
Hat man ja gerne mal in der Terra Fantasy-Reihe. War nicht auch Michael Moorcock, die Dingens da?
Europa.
Ja. So. Also ich glaube, es gibt zwei Monde in dieser Welt, aber ansonsten ist es halt die typische Fantasy-Welt in der Vergangenheit, wie man sie so kennt.
Ja, aber was ist die Motivation möglicherweise dafür, die ferne, ferne Zukunft zu bemühen? Ich meine, das ist dieser besondere Umstand, das expandierende Universum dehnt sich immer weiter aus. Mhm. Und irgendwann ist die Ausdehnung zum Stillstand gekommen und das Ganze zieht sich wieder zusammen. Warum weise ich in einer Erzählung besonders darauf hin, dass wir jetzt im Zustand des Zusammenziehens uns befinden, also auf den Big Crunch zugehen? Warum tue ich das? Es muss ja irgendeine Entsprechung haben.
In anderen Texten, Jack Vance, Die sterbende Erde, Kugel und so, da sehe ich das noch, weil da fühlt sich die Welt an, als wäre sie im Untergehen. Die Welt ist leer, die Welt ist voller Ruinen, da stehen alte Sachen rum, die man nicht mehr richtig begreift. Das ist so Endzeitstimmung. Das verstehe ich dann noch. Hier dagegen ist es schon, finde ich, generische, naja, Fantasy-Welt ohne diese Endzeitstimmung. Ein weiterer Grund, der hier aber auch nicht greift: Man könnte dann jederzeit Roboter oder Außerirdische oder Dimensionstore auftauchen lassen. Wenn es schon in der Zukunft spielt, dann kann man jederzeit irgendwelche Maschinen auftauchen lassen.
Ja, das kommt vielleicht noch. Und diese eine Maschine haben wir ja.
Ja, an die dachte ich gar nicht, aber ja. Also, es dreht sich in diesem Band alles um eine Maschine. Ich nenne nur mal kurz die Namen der Hauptpersonen zum Orientieren. Mein Problem ist nämlich, ich fand es ein bisschen verwirrend, die Handlung. Es gibt drei verschiedene Parteien, die sich alle um das gleiche Dings konkurrieren. Mittendrin gibt es Kotar, der keiner dieser Parteien angehört, wenn er auch im Auftrag von einer arbeitet. Wir haben, damit geht's los, einen Mindos Omtol. Das ist der Oberschurke, der will ewige Jugend und beschwört dazu einen Dämon, nämlich Abaddon. Ein minderer Dämon, der rät, wenn es um ewige Jugend geht, zum Diebstahl von Xixtur. Sprechen wir so aus? Xixtur. Das ist letztlich aus unserer Sicht, wie wir wissen, eine Maschine zur Lebensverlängerung.
Also in Wirklichkeit muss man sich so vorstellen wie den Sarkophag in Stargate. Man legt Verwundete oder Kranke rein und die werden dann durch, im weitesten Sinne, Strahlen, werden die dann geheilt. Zu den Dämonen sollte man vielleicht dazu sagen, die Dämonen, die in diesem Roman auftauchen, sind im Grunde unisono nichts anderes als mehr oder weniger gehässige Hilfsgeister.
Ja.
Die sind dienlich für zu bestimmten Zwecken. Einer kann mehr, einer kann weniger. Aber allen miteinander ist nicht zu trauen. Man will mit keinem zu tun haben.
Diese Maschine, Xixtur, die, glaube ich, dort nicht als Maschine gesehen wird, sondern als magisches Ding. Wir wissen halt, dass es irgendeine Maschine mit für die Zellaktivation ist. Die befindet sich im Besitz von Partei 2, Tor Domnus. Tor Domnus ist ein schurkischer Herrscher, menschlich, der lebt und herrscht in der Stadt Urgal, hat einen Hofmagier namens Kylbyrin und hat auch einen Helferdämon. Sein Helferdämon ist Aztamur, der ist größer und mächtiger, aber ansonsten auch nicht anders als der Abaton von Minas Omthul. Die vorherige Besitzerin von Tixtur ist die dritte Partei, nämlich Kandara. Die herrscht auch in einer Stadt, nämlich in Kor. Die war lange Besitzerin dieses Geräts und die ist auch ewig alt, aber hat sich jung gehalten durch dieses Ding.
Und sie trägt den Titel des Buches.
Sie ist die Dämonenkönigin. Sie hat keinen Hofzauberer, naja, doch so einen kleinen. Sie hat so einen Unterling Zordanor mit roten Augen, gespaltener Zunge und der kann so kleinere magische Sachen machen. Sie hat keinen Dämon, der hilft, deswegen heuert sie Kotar an.
Lies mal den Originaltitel.
Kothar and the Demon Queen.
Aber sie ist keine Demon Queen in dem Sinne. Nicht. Wie du sagst, sie hat ja nur so einen komischen, wie das ist, ein Däumling, ein was? Ein
Assistenten, Unterling.
Einen Unterdämon. Also so eine richtige Dämonenkönigin ist sie ja wirklich nicht, oder?
Nein, sie ist schon auch böse, aber keine Dämonen.
Mir fällt überhaupt auf, dass da jede Figur die andere im Moment des Kontakts immer in eine Intrige reinzieht. Alles ist Teil einer Intrige, die wiederum zu einer größeren Intrige gehört. Ist schon heftig, oder?
Ja, und ich blicke auch nicht ganz durch. Also ich glaube, dieser Minas Omthul, der hat angefangen, der hilft nämlich auch Kotar.
Naja, notgedrungen.
Notgedrungen, damit der später, damit er später Kotar reinlegen kann.
So weil andernfalls kann er sich Xixtur von der Dämonenkönigin nicht abfischen, weil die den nur haben kann, wenn sie vorher mit dem Kotar handelseinig wird.
Und der Minas Omthul kann Xixtur nicht direkt von dem Vorbesitzer holen, weil da so ein viel mächtigerer Dämon ist.
Alles in allem eine sinnvolle Konstruktion.
Ah, ich glaube, für so Fantasy-Geschichten schon, ja, schon überfordert mich das. Wen es nicht mehr gibt, ist die Rote Lori. Das war die Schurken im ersten Kotar-Band und seine Nemesis im zweiten.
Die vermisst du jetzt?
Ein bisschen. Die ist halt jetzt ersetzt worden durch eine andere schurkische, erotische Frau.
Du musst dir einfach überlegen, wie oft hatte Kotar, der arme Barbar, wirklich Zeit am Tresen zu sitzen, in seinen Bierkrug zu schauen und zu warten, ob sich auf der spiegelnden Oberfläche seines kühlen Trunks vielleicht die Rote Lori manifestiert. Es kommt nicht vor. Insofern ist es nur stringent.
Ich glaube, er hat genügend Zeit. Ich meine, hier ist die, wie heißt sie, Kandara, heuert ihn ja an, als er in einer Kneipe sitzt.
Ja, nein, unter welchen Umständen? Kaum kommt er hungrig in die Kneipe, wohlgemerkt, er braucht was zu beißen, sein Magen ist leer, wird mehrfach darauf hingewiesen. Dann ist er endlich in der Kneipe, dann wird er überfallen von irgendwelchen missgünstigen Seeleuten, die ihm eins auf die Rübe geben wollen, der kommt ja kaum zum Essen, geschweige denn in den Bierkrug zu schauen. Hm. Also ein bisschen mehr Mitleid mit meinem Lieblingsbarbaren wünsche ich mir schon. Hm.
Okay, er hat keine Zeit. Er besiegt die vier Raufbolde und wird danach von Kandara aufgelesen.
Engagiert? Boah. Angeheuert, oder?
Er soll für sie eben Xixtur aus der Stadt Urgal stehlen, das bewacht wird von dem großen Dämon Aztamur unter dem Herrscher
Tordomnus?
Tordomnus. Gut, Tordomnus.
Das Bemerkenswerte zu dem Zeitpunkt der Geschichte finde ich, dass sich unser Kotar ganz willentlich und mit hehren Absichten in den Dienst seiner Königin stellt. Er will nichts wissen und es geht ihm auch nicht groß um Lohn, sondern, gut, du wirst jetzt sagen, es gibt noch diesen Afgorkon, aber dazu später. Dieser Kotar, ein wunderbarer, ehrenhafter, barbarischer, fast ein Klingone, der stellt sich in den Dienst der Königin, weil sie Königin ist. Mhm. Und der tut das, weil sie das will, weil sie das sagt.
Und er würde auch nie seine Treue brechen, seine Spur brechen. Er wird das tun, wofür er bezahlt worden ist und wofür er angestellt worden ist. Außer sie wendet sich gegen ihn. Und das tut sie natürlich. Dann ist er frei. Aber Ehrenmann.
Absolut. Auf jeden Fall ein Ehrenmann. Unser Kotar ist ein toller Bursche.
Dabei ist noch gar nicht mal sicher, dass er der Kandidat ist, der Xixtur stehlen soll, weil es gibt einen völlig unnötigen Schlenker im Buch.
Ja, warum gibt's den?
Ich weiß es nicht. Fehlt da was? Also die Bücher sind alle ein bisschen gekürzt für die deutsche Übersetzung. Fehlt da was? Es gibt nämlich eine Prophezeiung oder Legende oder irgendwas, dass entweder der fremde Kotar Xixtur stehlen wird oder ein hiesiger Makedonier, der irgendwie groß und dumm, groß und stark ist.
Groß, stark und schnell.
Sodass die erstmal in der Arena gegeneinander kämpfen sollen, Kotar und der Makedonier. Kotar besiegt ihn. Punkt, und das war's. Und dann geht halt Kotar den Auftrag ausführen.
Naja, dazwischen findet noch was statt.
Von dem Makedonier hören wir jedenfalls nie wieder.
Nein, von dem hören wir nie wieder, aber möglicherweise wurde der Kampf nur inszeniert, damit der Barbar die Pheromone im Männerschweiß bilden kann. Sie küssen sich und es geht wie zur Sache. Und erst dann führt er den Auftrag aus. Kotar ist ja nicht blöd.
Ja, sie verspricht ihm auch mehr, wenn er zurückkommt.
Prinz von Kor. Oder heißt diese Stadt Kor?
Nee,
die heißt anders. Wenn Prinz von...
Alles aufschreibt. Doch, Kor.
Ja, das ist mal. So. Manche Barbarengeschichten hinterlassen Spuren. Ich freue mich schon auf Band 4, aber jetzt machen wir erstmal die.
Also geht Kotar nach...
zu Tordomnus.
Urgal, zu Tordomnus.
Sehr gut.
Lässt sich dort als Soldat, Stadtwache anwerben, um einfach da einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und relativ schnell trifft er erstmal dort zwei Frauen, die geisterhafte Altalia, die da irgendwie als verfluchte Vampirin, Monster, Skelett, lebendes Skelett rumläuft, die keine große Rolle spielt, glaube ich. Und Felicia, die ehemalige Sklavin, Geliebte, sowas von diesem Tordomnus, die jetzt verschmäht worden ist und verschenkt wurde an den Dämon und dementsprechend schlechte Laune hat. Kotar kümmert sich um die beiden, beziehungsweise mit Hilfe der beiden gelingt es ihm sogar, diesen Oberdämon Aztamur zu besiegen. Das ist so ein riesen Reptil-Fisch-Mix-Ding, indem er ihm unter Wasser die Kiemen zudrückt.
Diese Alicia, die ist nicht unbedeutend. Die hat nämlich so die Funktion des Wegweisers. Und die Felicia auch. Die haben im Grunde beide. Die eine tut es mehr bewusster, Die andere, dadurch, dass sie dabei ist, lenken sie auf diese oder jene Art seine Schritte und ja, auch seine Motivation. Das ist eigentlich ein schöner Bogen, der gibt für mich schon Sinn. Und er wundert sich auch selber ein bisschen drüber, dass die Alicia später nur stumm da sitzt und ihre Rache genießt in aller Ewigkeit. Und die Felicia taucht ja am Ende sogar nochmal auf.
Die begleitet ihn genau.
Siehst du? Also im Grunde sind es zwei wichtige Figuren, die es lohnt, dass die in der Geschichte auftauchen.
Lohn? Ja, was heißt, wenn du von Lohn sprichst, der Barbar muss immer mit einer schönen Frau belohnt werden, nachdem er die böse Frau von sich gestoßen hat. Die böse Dämonenkönigin holt er am Schluss wirklich auf der letzten Seite nochmal die in der Stadt deponierte Felicia ab und reitet mit ihr in den Sonnenuntergang.
Das heißt deponiert, die war im Wellnesshotel und hat sich hübsch gemacht in der Zwischenzeit. Sie hat er nicht deponiert. Es ist mit dem armen Barbaren, hat so seine Sache. Er darf nichts haben. Es ist dieser von dem blöden Afgorkon, der Fluch. Er darf keinen Schatz sein eigen nennen. Und diesmal reflektiert er selber drüber, zählt denn eigentlich die Felicia auch zu den Schätzen? Also da siehst du schon mal die Wertschätzung, die er ihr entgegenbringt. Es ist ein echtes Juwel für ihn und er weiß ihren Wert zu schätzen. Und darum bringt er sie auch ins Wellnesshotel zum Hübschmachen und alles. Aber Angst hat er ein bisschen, weil er befürchtet, dass der Afgorkon ihm am Ende auch das wieder nehmen wird. Und wahrscheinlich wird im nächsten Band auch genau das passieren, oder? Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich ein Barbar reitet alleine. Aber es wirkt schon so ein bisschen nach Besitz. Wenn sie schon mit einem Schatz mit Gold, Juwelen verglichen wird, dann hat sie schon was von Besitztum.
Und das Bemerkenswerte, als er, nachdem er diesem Fischmann die Kiemen zugedrückt hat unter Wasser, damit der im Wasser ertrinkt, was der Barbar, glaube ich, bei seinem Onkel beim Fischen gelernt hat.
So was, ja.
Also herrlich, oder? Barbaren gehen am Wochenende als Kinder mit dem Onkel zum Fischen und lernen lebenswichtige Dinge. Aber gut, als er dann den Fischmann erledigt hat und aus dessen Bau flieht, der Bau ist voller Gold und Silber und Schätze und ähnlich. Was nimmt er mit? Was nimmt er mit? Felicia.
Aha. Okay.
Also du siehst, meine Interpretation hat etwas Zwingendes und ich lehne mich hier beim Kota richtig weit aus dem Fenster und halte mich auch richtig ran, den in einem guten Licht darzustellen.
Und Kota ist es wert, dass du das machst. Kota nimmt nicht nur die Felicia mit.
Ach, sondern?
Xixtor. Das Ding, das sie ja eigentlich stehlen wollten.
Ach, ja, richtig.
Da wird sie nämlich beschrieben und das möchte ich nicht vorenthalten. Er drehte sich wieder zu dem Metallgegenstand um und tätschelte ihn. Die Legenden erzählen, dass die Menschheit einst zu den Sternen reiste, zu all den Sonnen und Planeten ringsum, dass unser Universum sich ausdehnte, dass die Sonnen durch eine titanische Druckwelle hinaus in die Weite des Alls geschleudert wurden. Jetzt ist das Universum alt, uralt. Also da hat man vielleicht diese Science-Fiction-Elemente drin, um gelegentlich so ein bisschen noch auf das Universum hinweisen zu können.
Und das Ding funktioniert noch?
Das funktioniert noch.
Also der das gebaut hat, das war eine hochtechnische Zivilisation verglichen im Perirodan-Universum. Also besser als Wanderer, oder?
Sie wandern durch die Wüste.
Aua.
Felicia und Kota, verfolgt von
Thormus aus Urgal?
Genau.
Ja, genau.
Da hilft ihnen Mindos Omtol, der sendet einmal Nebel, um Kota Zeit zu geben, da rechtzeitig nach Kor zu kommen.
Weil der hat ja Xixtor dabei.
Und genau. Und Felicia, aber die interessiert den Mindos Omtol weniger. Die arme Felicia, die holt sich einen Sonnenbrand. Oh. Weil sie ja nichts anzuziehen hat, wird betont. Ich werde zu Tode braten, befürchtete sie und deutete auf ihr dünnes und nun so kurzes Gewand. Tiefer Ausschnitt, Beine frei, so das
ganz Übliche.
Auf dem Weg sammeln sie noch ein paar tote Krieger ein. Ein Sarkophag mit einem der größten Krieger, der je gelebt hat, aus dem alten Vandazien. Sein Name war Eilwold der Weise. Er und so ein paar andere werden beschworen und helfen Kota, da in Dings der Stadt von
Tandara.
In Kor.
Während Tordomnus angreift.
Er greift nämlich an, genau. Ja, genau. Und dann gibt es jetzt eine Schlacht.
Sie helfen Kota übrigens nicht nur, sondern sie erledigen die ganze Arbeit für ihn und sagen ihm auch noch, halt dich doch zurück, du Narr, wir sind unverwundbar. Ich meine, da war der Kota ein bisschen begriffsstutzig, aber das sehe ich ihm jetzt nach.
Aber das sind schon echte Helden und keine Roboter, würde sich anbieten. Künstliche Menschen, künstliche Roboter. Aber nein, da deutet, glaube ich, nichts im Buch drauf hin.
Nein.
Gestalten aus der Vergangenheit.
Du denkst noch an diese Kolder, die uns damals begegnet sind. Nein, keine Kolder.
Also er schlägt sich zur Königin durch.
Ja.
Mit Xixtur. Königin freut sich, aber Königin Kandara verrät ihn.
Ach, das ist zu wenig gesagt. Sie spielt ein tolles Spiel mit ihm. Necken und laufen. Laufen und necken. Das ist doch köstlich, oder? Heute kannst du aber gar nichts genießen. Er sagt nur einfach, sie verrät ihn. Nein, sie lockt ihn immer weiter. Das ist die Lockflucht.
Sie trägt ein hautenges Gewand aus schwarzem Sand. Sie trägt ein hautenges Gewand aus schwarzem Sand, das nichts ihrer herrlichen Kurven peinlichte und durch den Seitenschlitz ein langes, wohlgeformtes Bein offenbarte.
Na klar, der arme Kota rennt hinterher.
Genau.
Was passiert, dass der Fluss
in eine Fallgrube stürzt, in eine fiese Fallgrube?
Genau, unten ist die Venus-Fliegenfalle. Ich glaube, das können wir ein bisschen abkürzen.
Ja.
Die ist intelligent, die kann mental mit ihm sprechen. Die sagt, hau nicht mit deinem bösen Schwert auf mich ein, ich will weiterleben. Aber ich verrate dir, wenn der Wärter kommt, dann geht die Tür auf, dann kannst du raus. Und der Wärter kommt, und er kommt raus.
Ja, fertig. Am Ende landen sie alle in einer Kammer.
Omtal.
Und Tordomnus?
Nee, Tordomnus kommt
dann nicht mehr. Was passiert mit dem? Stimmt, der ist...
Sein Magier ist da, nicht er.
Kylvirin.
Nur der, Kylvirin. Und die Dämonenkönigin höchst selbst.
Und die beiden Dämonen, oder erstmal einer und dann der andere.
Genau, und Kotar.
Ja. Der anständigere Dämon, der Abaddon, der schlägt dann irgendeinen Seelentausch vor. Kotar und Mindos Omtal tauschen die Körper oder die Seelen, je nachdem.
Und dann muss dieser kräftige, tolle, pfundige Barbar in den schlappen Greisenkörper von diesem Omtal. Ist doch grauenhaft, oder?
Stellt sich natürlich dann als Segen heraus.
Weil
dann der Oberdämon, also nicht der Fischdämon, den er besiegt hat, der war ja gar nicht tot, das wusste man aber, das ist jetzt keine Überraschung.
Ja, nur die Emanation von ihm war tot.
Der kommt jetzt nochmal stärker und sauerer und böser zurück und will Rache an
den Barbar.
Kota.
Völlig, weil er ihn sieht, denkt er sich, jetzt packe ihn und packt ihn.
Greift sich den Körper und ja.
Entnimmt ihm die Seele. Wobei Gardner Fox ist jetzt nicht so gut im Erklären, was er jetzt mit Seele meint und wie das alles gedacht ist. Und er sieht irgendwie, hat ein ganz komisches Verständnis von Körper und Seele. Durchaus peinlich dualistisch, aber wie auch immer, lassen wir es dahingestellt. Er nimmt Kotar das, was seine Persönlichkeit ist. Aber die ist zu dem Zeitpunkt ja umdrehen.
Ja. Insofern kriegt er seine Rache, ohne den Körper von Kota zu beschädigen. Kota kann dann wieder in seinen Körper zurück.
Ja, weil ein Vakuum entsteht. Dieser Körper ohne seinen dualistischen Persönlichkeits-Seelen-Dingsbums-Anteil, der erzeugt ein Vakuum. Und keiner kann das Vakuum besser füllen als der ursprüngliche Besitzer.
Passt ja genau rein, so von der Form her.
Ist einfach köstlich. Ist einfach köstlich. Ja, sowas muss man erstmal kommen.
Und Kandara, was ist mit der? Sie schrie gellend und versuchte zu fliehen. Sie wird auch mitgenommen vom Dämon.
Hat sie's.
Ja.
Jetzt hat sie's. Genau. Recht so.
So. Damit ist die Sache eigentlich für alle erledigt. Glaube ich. Und Kota kann die Stadt verlassen. Nicht ohne vorher in der Herberge, in der er Felicia untergebracht hatte. Das Wellness-Hotel, wie du sagtest, die abzuholen und mitzunehmen.
Was wir unter anderem nicht erfahren, das ist, wie das Gedankenspiel von Kothar ausgegangen wäre. Das ist so eine wunderbar selbstreflexive Stelle, die man nicht nur in dem Barbarenroman, sondern auch in Terra Fantasy nicht erwartet hätte. Der Held fragt sich was. Was wäre, wenn ich der Prinz von Kor wäre? Dann würde ich an der Seite, also der Dämonenkönigin, alles genießen und alles haben, aber es würde mir nicht gehören. Folglich könnte mir der Fluch des Afgorkon auch nicht schaden und ich würde wie ein Monarch im Futter leben, alles wäre bestens. Wir hätten den Xixtur, wir würden tausende Jahre regieren, ich wäre endlich mein umherziehendes Wandervagabundendasein, los für alle Zeiten, weil der Fluch ja nicht gilt dann. Also das fragt sich Kothar.
So ein bisschen wie amerikanische Billionäre, die ja auch selbst keinen Besitz haben, sondern quasi nur hier für ihre eigene Firma arbeiten und ein bisschen was, also wenig Gehalt kriegen, deswegen auch keine Steuern zahlen, aber natürlich alles Geld geliehen kriegen, weil sie zufälligerweise hier Besitzer dieser Riesenfirma sind. Eine komplizierte Sache, glaube ich.
Ganz einfach. Warum macht Kothar nicht den Kniff, in die Rolle des Prinzregenten zu schlüpfen? Er könnte einfach sagen, bis irgendwelche Nachfahren der Dämonenkönige kommen und ihren rechtmäßigen Anspruch auf den Thron von Kor wahrnehmen, regiere ich an deren Stadt, ohne was zu haben und zu besitzen, wie ein guter amerikanischer Tech-Milliardär an der Seite von Felicia. Wie wäre das?
Leichter, so die Vorstufe. Wie hätte er sich verhalten, wenn die Kandara ihn nicht verraten hätte? Hätte er dann an ihrer Seite mit ein bisschen mehr dynastischer Legitimation als so herrschen können? Hätte er das getan?
Er ist die Wahl.
Also lieber mit Felicia natürlich, aber da ist natürlich hier schon dem Volk ein bisschen schwer zu erklären, warum ausgerechnet er hier die Herrschaft übernimmt als Statthalter.
Also in meinem Fazit muss ich sagen, würde ich mich gern einer aktuellen Pressemeldung aus einem Ministerium in einem großen deutschen Bundesland anschließen. Die dortige Ministerin hat nämlich wortreich, blumenreich und in jeder Hinsicht faszinierend, Originalzitat, ihre Begeisterung für mitreißende Intrigen gerühmt. Ich weiß nicht, ob man lange in der Politik sein muss. Ich war es nicht, um an Intrigen Gefallen zu finden. Aber manche sind langweilig, manche sind heimtückisch. Aber es gibt offenbar Intrigen, die sind mitreißend. Diese Dame in der aktuellen Politik findet es toll. Ich auch. Insofern würde ich dir, lieber Thomas, empfehlen, schick ihr doch einen Kothar mit schönen Grüßen von Anton. Ich verabschiede mich. Tschüss.
Tschüss.